Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Ich grüße euch. Es ist der 15. Dezember 2025. Ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Fast keine Luft mehr bekommen. Am Ende vergessen zu atmen. Die NFL hat den 15. Spieltag fast komplett hinter sich. Wir sprechen heute wieder über alle Spiele, die es gestern am Sonntag gab, über drei Spiele ausführlicher. Bevor wir das aber tun, muss man ganz ehrlich festhalten, war schon ein Scheißspieltag aus neutraler Sicht und das lag vor allem an Verletzungen. Und damit müssen wir einsteigen, denn die Kansas City Chiefs hatten noch so ein bisschen Resthoffnung, was die Playoffs angeht, und sie hatten die sogar noch am Ende des Spiels gegen die Chargers gestern. Aber diese Chance haben sie dann ohne Patrick Mahomes versucht, irgendwie am Leben zu halten. Und sie haben jetzt nicht nur das Spiel verloren mit 13-16, sondern eben auch noch Mahomes. Und das aller Voraussicht nach für einige Zeit, denn Mahomes hat sich das Kreuzband gerissen.
Ja, also erstmal natürlich super bitter, auch wie das passiert ist, wirklich bei so einem falschen Schritt eigentlich fast, wo das Bein dann quasi in die falsche Richtung knickt, wenn man so will.
Ja.
Also das Spiel selber, es war eigentlich das, was man erwarten musste. Super zähes Spiel, super defensives Spiel. Chiefs in der ersten Hälfte eigentlich den Ball okay bewegt, haben halt zwei Gelegenheiten liegen gelassen. Einmal nach der Interception von Justin Herbert mit kurzem Feld starten der Red Zone, kriegen da keinen Touchdown draus, sondern nur Field Goal. Und der lange Pass von Mahomes auf Tyquan Thornton, den der nicht kontrolliert gekriegt durch Kontakt. Das war ein sehr, sehr guter Deep Ball von Mahomes. War ja öfter auch anders die letzten Wochen. Der war richtig gut. Kriegen sie nicht kontrolliert. Da gehen sie ohne Punkte weg. Also das waren so die beiden Chancen in der ersten Hälfte. Sonst eigentlich, erste Hälfte dachte ich so, okay, es sind nur 13 Punkte, aber du spielst gegen eine gute Defense. Wir wissen alle die offensiven Probleme bei den Chiefs. Sie haben halt danach nichts mehr gemacht. Mhm. Kein Punkt mehr. Zweite Hälfte. Punten zweimal. Mahomes hat die Interception, wo er einen tiefen Ball auf Kareem Hunt versucht zu werfen. Naja, und dann halt der letzte Drive, wo Mahomes sich verletzt und dann Gardner Minshew reinkommt und die letzte Interception wirft. Also ja, natürlich war die Playoff-Chance super klein, wussten wir alle, bevor viel drüber gesprochen. Sie hätten alles gewinnen müssen, sie hätten Schützenhilfe gebraucht. Jetzt mit den Ergebnissen von gestern ist es dann ja wirklich auch offiziell, dass sie die Playoffs verpassen werden. Und die Verletzung jetzt oben drauf zu kriegen, ist natürlich unfassbar bitter, weil Kreuzband, da reden wir von 9 Monaten plus minus. Das heißt, wir wissen da auch nicht, ist Mahomes fit für den Start der kommenden Saison. Das wird die nächsten Monate dann irgendwie noch mit begleiten. Aber wir werden über dieses Team und was dieses Jahr passiert ist mit Kansas City, werden wir ausführlicher noch sprechen müssen, weil das ist schon ein krasser Downfall letztlich verglichen mit dem, wo dieses Chiefs-Team jetzt jahrelang stand. Immer im Championship-Game, regelmäßig im Super Bowl. Ja, letztes Jahr mit vielen engen Spielen, die dieses Jahr halt alle andersrum ausgegangen sind. Aber dieses Team hat schon, glaube ich, einen größeren Umbruch nötig, als es irgendwer vor der Saison erwartet hätte.
100%. Darüber werden wir auch noch in diesem Podcast natürlich sprechen. Und ja, auch darüber, ob man vielleicht diesen Umbruch so ein bisschen verschlafen hat und jetzt quasi die Quittung dafür bekommt. Mhm. Aber ich habe es gerade gesagt, also ja, es lag an Verletzungen, dass das einfach kein cooler Spieltag war, weil auch bei den Packers hat sich ein Starspieler verletzt. Und das ist das erste Spiel, über das wir sprechen wollen. Die Packers gegen die Broncos. Und das war auch für die Packers eben ein rabenschwarzer Tag, weil die haben auch ihr Spiel verloren. 26-34. Und eben einen Starspieler verloren. Den Starspieler ihrer Defense, nämlich Micah Parsons. Und auch bei ihm sehr wahrscheinlich ein Kreuzbandriss.
Ja, also es waren insgesamt 3 Verletzungen, die Packers in dem Spiel hatten, die das Spiel zum einen natürlich jetzt überschatten, auch im Nachgang, aber auch dann mitgeprägt haben natürlich. Das war einmal Christian Watson, der sich da an der Schulterverletzung nicht zurückkam. Da wissen wir noch nichts Genaueres, wie schwerwiegend das ist. Dann eben Parsons, Non-Contact-Injury bei einem Rush nach innen. Wir wissen mittlerweile höchstwahrscheinlich Kreuzbandriss. Und dann bist du jetzt schon wieder an dem Punkt, sie verlieren halt wieder diese beiden Difference-Maker außerhalb vom Quarterback. Also das Thema, das wir letztes Jahr hatten, mit dem wir aus der Saison gegangen sind, als sie dieses Playoff-Spiel verloren haben gegen die Eagles. Und wir gesagt haben, okay, du hast ja den klaren Unterschied gesehen, denen fehlen die 1, 2, 3 individuellen Stars insgesamt. Parsons ist es sowieso. Und Watson, so wie er die letzten Wochen gespielt hat, war das zumindest offensiv aktuell. Jetzt bei dem mal noch abwarten, wie lange der rausgeht. Aber man hat es halt in dem Spiel sofort gemerkt. Plus sie haben Zach Tom, ihren Right Tackle, ihren wahrscheinlich besten Offensive Lineman in dem Spiel auch verloren. Das scheint nicht schwerwiegend zu sein. Aber auch das hast du in dem Spiel natürlich gemerkt. Und jetzt ist es halt wieder so ein Team. Ich will jetzt bei den Packers nicht sagen, die Saison ist gelaufen, weil die haben immer noch eine sehr gute Chance, in die Playoffs zu kommen. Aber irgendwie fühlt es sich halt so ein bisschen so an, wir stehen an dem Punkt, wo wir letztes Jahr standen, mit dem Unterschied, okay, der Difference Maker, die wären eigentlich da gewesen, aber jetzt hast du vor allem halt den Allerwichtigsten verloren.
Ja, den Allerwichtigsten. Und ich finde schon, dass man bei Christian Watson über eine Art X-Faktor für die Offense sprechen kann. Ich würde aber gerne eher auf der anderen Seite anfangen, weil für die Broncos war es jetzt der 11. Sieg in Folge. Für die war es ein riesengroßer Schritt Richtung Nummer 1 Seed der AFC, weil die Patriots ja auch verloren haben, sprechen wir gleich drüber. Die haben sich den Playoff-Spot schon gesichert und das war schon irgendwo auch ein Statement dieser Offense. Bo Nix mit über 300 Passing Yards, 4 Touchdowns, keine Interception. Was ein kleines Wunder ist, ehrlicherweise, weil, 3 Pässe, die
Green
Bay...
Er hätte schon gerne eine geworfen, ja.
Ja, schon. Also es waren, ich sag mal so, die Verteidiger hätten da auch brutale Plays machen müssen, damit es eine Interception wird, aber sie hatten dreimal auf jeden Fall, ich glaube sogar dreimal 2 Hände am Ball. Naja, auf jeden Fall gab es da den einen oder anderen Pass, den man hätte abfangen können, aber... Gleichzeitig gab es halt auch viele, viele tolle Plays von Bo Nix und von dieser Offense. Es lief gestern generell viel einfach für die Broncos. Viele, viele so kleine Entscheidungen, beziehungsweise keine Entscheidungen, aber du weißt, was ich meine. So Situationen, die dann einfach pro Broncos ausgefallen sind. Also diese Pässe zum Beispiel, die wir gerade angesprochen haben, ja, die lassen dann die Verteidiger fallen. Die Broncos-Receiver fangen Bälle, die jetzt auch vielleicht mal nicht perfekt gekommen sind. Und das auch in kritischen Momenten. Da hatte Bo Nix auch ein paar tolle Plays. Cortland Sutton hatte ein super Spiel. Dann kommen plötzlich Receiver um die Ecke wie Michael Bandy und Little Jordan Humphrey, die Touchdown-Pässe fangen. Fast 400 offensive Yards plus alles, was drumherum noch dazu gehört. Ich habe es angesprochen mit der Patriots-Niederlage. Richtig gut in Form, die Broncos. Also da muss man doch komplett zufrieden sein, oder?
Ich glaube schon, wenn Broncos-Fans heute drauf gucken, gehe ich stark davon aus. Ich meine, es ist ja auch so ein Ding. Die Broncos sollten jetzt der Nummer 1-Seed werden. Oder haben zumindest eine sehr gute Chance darauf. Wir haben diese Woche ein sehr, sehr interessantes Spiel auf einmal mit Jacksonville gegen Denver. Da reden wir am Donnerstag drüber. Aber sie haben eine sehr gute Chance auf den Nummer 1-Seed. Und dann ist ja einfach das Thema, bei dem Level, das wir in der AFC dieses Jahr haben, wo es kein Team gibt, dem du wirklich vertraust, können halt der Vorteil, du hast erste Runde bei und hast dann 2 Heimspiele in Denver. Das kann halt der Vorteil sein, der dann reicht, um irgendwie diese Conference zu gewinnen. Also das ist ja einfach schon mal so, da musst du auch schon mal so ein bisschen aus dem Winkel drauf gucken. Was Nix angeht, ich hatte ja nach dem Chiefs-Spiel vor ein paar Wochen, vor der Bye, hatte ich gesagt, das war für mich das beste Saisonspiel von ihm, weil ich fand, da hat er insgesamt am meisten Positives mit dem wenigsten Negativen kombiniert. Ich würde hier sagen, für das Spiel gestern, er hatte zu viele Fehler immer noch drin. Also, dass ich sagen würde, er war besser als in dem Chiefs-Spiel. Also, du hast ja gerade gesagt, er hätte 2, 3 Interceptions easy haben können. Hat da hier und da einfach auch Glück gehabt. Aber die Highlights, die Big Plays, die waren hier wahrscheinlich sogar noch mal eine Ecke besser als in dem Spiel gegen Kansas City. Ich habe mir ein paar rausgeschrieben. Der 2. Touchdown ist ein Ball in ein ganz, ganz kleines Fenster zu Humphrey. Den wirft er auch on time, bevor das zugeht. Bei dem Drive hat er davor einen schönen tiefen Ball auf Sutton bei einer Out and Up. 2. Hälfte, 2. Drive, sind in 2. und 7. Kommt nach links aus der Pocket gegen Pressure, wirft dann on the run, tollen Ball wieder auf Humphrey. Der nächste Wurf ist ein improvisiertes Ding auf Troy Franklin. Der Touchdown ist ein guter Wurf auf Sutton, den Nix vom Corner wegplatziert, nachdem Sutton mit dem Release gewonnen hat. Und sein vielleicht bester Wurf, würde ich sagen, 4. und 3, Mitte, viertes Viertel. Ein toller Wurf auf Sutton für einen First Down. Sutton 1 gegen 1 und Nix legt die Sideline runter. Also wirklich viele, viele Big Plays. Er hat die Big Plays gemacht, die sie gebraucht haben von ihm. Es war halt wieder so ein Spiel, fand ich, in dem Denvers Offense zum einen so eine Anlaufphase gebraucht hat und in dem die Offense auch so ein bisschen hot and cold war, ne? Also das ist jetzt gar nicht auf Nix nur bezogen, sondern insgesamt den ersten Drive
Run-Game war halt auch Harvey wieder weg. Ding.
Genau, Run-Game war deutlich zu wenig eigentlich. Nix hat auch früh wieder ein paar dieser Pässe geworfen, die mich manchmal wahnsinnig machen. Bei ihm und bei dieser Offense ist ja nicht nur er, sondern auch wie das gecallt wird. Diese Pässe, die halt irgendwie 4 Yards ins Backfield fliegen, diese Checkdowns bei Dritter und Fünf oder sowas, wo er dann ein Yard ins Backfield wirft. Und dann teilweise kommt er doch zu spät zu diesen Checkdowns, sodass erst recht keine Chance darauf besteht, irgendwie ein Play nach dem Catch zu machen. Gab auch ein paar Plays, wo er in der Pocket zögert oder ein Screen wirft, obwohl der Receiver gecovert ist. Solche Sachen, vor allem früh im Spiel mehrfach. Der erste Drive nach der Halbzeit auch, da verfehlt dann ein Receiver bei ich glaube, Second Down, bei Dritter und Neun ist er late mit dem Wurf aus der Bewegung raus. Also es gab schon so diese negativen Momente auch. Und das war also nicht nur nix, sondern die Offense insgesamt hatte dieses Up-and-Down-Element irgendwie noch früh im Spiel vor allem drin, so bis Anfang drittes Viertel. Interception-Glück, wie gesagt. Also allein bei dem Touchdown-Drive, wo er am Ende zu Franklin den Touchdown wirft, hat er zweimal Interception-Glück.
Genau.
Einmal 2. und 13, wo er aus der Pocket rausgeht, den zu spät wirft. Den muss McKinney abfangen und dann direkt danach wieder Glück bei dem tiefen Wurf, wo er Mims unterwirft und McKinney muss den eigentlich abfangen. Das war zweimal Glück und dann hatte ich ihn noch einmal bei einem Interception-Glück bei einem Pass aus der Bewegung heraus nach rechts, der eigentlich auch abgefangen werden muss. Und dann hatten sie kurz danach nochmal einen Pass bei Fourth Down, der auch vom Linebacker abgefangen hätte werden können. Also es gab schon viele Plays, auch wo die Box-Score-Stats anders aussehen könnten. Wir versuchen das hier ja beides mit in die Analyse zu packen und deswegen für mich so ein Spiel. Nix hatte in meinen Augen zumindest drei gravierende Fehlwürfe oder drei Würfe, wo er richtig Glück hatte und eine Handvoll Würfe, was aber nicht nur er, sondern auch die Offense ist, die halt wenig einfach, die der Offense nichts geben. Aber er hat die Big Plays gemacht, die sie gebraucht haben, er hat viele tolle Plays gemacht und jetzt sind sie auf Kurs für den Nummer 1 Seed und das, wie gesagt, also vielleicht ist das dann halt auch einfach so ein Takeaway hier. Mit der Defense, wenn Nix dir halt 4, 5 Big Plays gibt, wird es wahrscheinlich in vielen Matchups reichen, ehrlicherweise.
Ja, dank einer sehr, sehr starken Defense, was man auch gestern wieder gesehen hat. Aber ich finde, der entscheidende Unterschied war gestern vor allem die Bälle, die Jordan Love geworfen hat, die mit ein bisschen Glück vielleicht einfach keine Interception hätten werden können, wurden Interception. Also da wurden diese schlechteren Plays direkt bestraft, weil auch Jordan Love hatte tolle Plays, gerade zu Beginn des Spiels. Auch wieder einige seiner typischen Backfooted Big Play Würfe.
Ja.
Wirklich tolle Würfe dabei gewesen, aber dann halt die ein, zwei riskanteren, wobei da auch wieder welche angekommen sind, aber diese riskanten Würfe in enge Coverage, die wir schon häufig thematisiert haben, die wurden dann gestern bestraft. Allen voran natürlich von Patrick Surtain. Die wurden dann eben nicht nur verteidigt oder wurden vielleicht auch mal, wie in den letzten Wochen, dann auch vom Receiver mit einem tollen Play gerettet. Nein, die wurden dann bestraft. Aber für die Packers ist es gestern halt dann wirklich so nach und nach auseinandergebrochen, dieses Spiel. Das lag zum einen daran, dass ich das Gefühl hatte, dass die O-Line wirklich sukzessive schlechter wurde und gerade in der zweiten Halbzeit dann von diesem Pass-Rush der Broncos überfordert war und einfach, ja, outplayed wurde, dadurch dann Loves Spiel schlechter wurde, hektischer wurde, gerade unter Druck dann auch ein paar wilde Plays gehabt. Und wie ich schon gesagt habe, dieser Christian Watson-Ausfall dann, da finde ich schon, hat man gemerkt, dass er wirklich ein X-Faktor ist, dass der dieser Offense etwas gibt, was kein anderer Receiver dieser Offense geben kann. Und so war es dann gerade in der zweiten Halbzeit offensiv einfach auch an vielen Stellen zu wenig, um dann gegen eine so tolle Defense auch was zu holen.
Total. Und die zwei Ausfälle waren halt hier einfach kritisch. Also du hast gerade das angesprochen, das habe ich genauso mir auch aufgeschrieben. Der Pass-Rush für Denver wurde mehr und mehr ein Problem.
Ja,
wenn du halt deinen besten Tackle verlierst, dann hilft das natürlich nicht dabei. Und die Verletzung von Watson ganz genau. Weil Watson ja nicht nur in den Big Plays, die er jetzt auch die letzten Wochen immer wieder der Offense gegeben hat, ein Riesenfaktor ist, sondern er ist ja auch derjenige, der eine Defense zwingt, auf eine gewisse Art und Weise dich zu verteidigen. Und wenn der Faktor weg ist, auf einmal hast du sofort gesehen nach der Verletzung, plötzlich kannst du den Run aggressiver spielen aus Broncos Sicht. Oder du kannst bei Passing Downs mehr nach vorne verteidigen, weil diese Bedrohung, dieses vertikalen Big Plays nicht mehr so gegeben ist. Und das hast du in dem Spiel halt schon sofort gemerkt. Und das wird halt jetzt ein Thema sein, je nachdem, wie lange Watson ausfällt, über das wir die nächsten Wochen auch mit den Packers weitersprechen. Die Verletzung war so der Killer für die Offense, würde ich sagen. Das war auch keine gute Entscheidung von Love. Wir haben es die letzten Wochen auch immer wieder gesagt. Also ich weiß, dass wir das hier auch mehrfach gesagt haben. Da haben wir Love viel für das gelobt und da haben wir aber auch gesagt, es wird aber auch Plays geben, in denen er halt zu viel will. Weil diese Aggressivität von ihm ist auf der einen Seite der X-Faktor für die Offense, den die auch brauchen, die Packers. Aber es wird mit dieser Spielweise immer Momente mal geben, hier und da, wo er einen zu viel will oder was er zwingen will. Und das war hier der Fall. Also auch diese Interception, bei der sich ja Christian Watson verletzt. Das ist frühes drittes Viertel, ich glaube First and Ten. Packers führen an dem Punkt noch mit, ich glaube 9 Punkten, also führen auf jeden Fall noch gut. Und er will halt den Shot nehmen, kriegt Druck, geht tief auf Watson 1 gegen 1 gegen Surtain. Der Ball ist leicht unterworfen, Surtain macht ein tolles Play und Watson landet halt hart auf der Schulter und verletzt sich. Und das war halt so ein Ding, ja, ich verstehe, warum du den Shot nimmst auf Watson, aber es ist halt gegen den vielleicht immer noch besten Corner der Liga und du musst ihn nicht nehmen in dem Punkt. Du musst nicht da, also das ist keine Situation, wo du diesen Shot nehmen musst. So,
ja.
Wie gesagt, diese Aggressivität, man muss ein bisschen damit leben in beide Richtungen. Bis zu dem Pick fand ich Love auch sehr gut, du hast ja gerade auch gesagt. Sowohl als Playmaker, hat mehrmals gescrambled ja auch für First Downs, hat Fourth Downs converted, sowas. Als auch mit den Big Plays durch die Luft. Also sie legen einen Field Goal Drive hin in der ersten Hälfte, der an der eigenen 3-Yard-Line startet. Da ist ein Big Play zu Musgrave mit dabei, dann ein toller Ball von Love, wieder vom Back vor dem diese Dinger, den er aber trotzdem super über den Corner zu Romeo Doubs platziert. Er hatte generell ein paar gute Bälle, auch so ein paar harte Würfe im Quick Game vom Backfoot, wenn es notwendig war, weil er halt teilweise seine ganze Bewegung beschleunigen musste durch den Druck. Ich fand ihn früh im Spiel auch echt, er hat sehr, sehr komfortabel gewirkt, fand ich, in seinen Reads, in den Entscheidungen, auch gegen Druck. Denver hat es halt weitestgehend sehr, sehr gut gecovert. Die Packers hatten früh im Spiel gute Antworten darauf, aber das ging immer mehr in die andere Richtung. Und Love hat, wie gesagt, hat ein paar sehr gute Würfe dagegen auch angebracht. Es gab sie hatten den Touchdown bei dritter und Goal von der 15. Love wirft den auf Jacobs, der ist sehr gut platziert, aber halt auch ein unglaublicher Catch von Josh Jacobs, während Dre Greenlaw eigentlich mit den Armen zwischen seinen Händen ist und den eigentlich rausschlagen muss. Also ein spektakuläres Play von Jacobs. Aber es ist ihnen schrittweise mehr entglitten.
Jacobs als, das wollte ich noch dazu sagen, da muss ich kurz reinrätschen.
Ja, gerne.
Josh Jacobs kann Bälle fangen, hä? Ich finde, es ist so absurd. Der hat ja auch ewig, das wurde dann in der Übertragung angesprochen, das war mir gar nicht so bewusst, der hat ja auch ewig oder lange Zeit keinen Touchdown-Catch gehabt. Das zieht sich durch seine Karriere und ich verstehe einfach nicht, warum. Weil der Mann hat in seiner Karriere immer wieder bewiesen, dass er Bälle fangen kann, aber niemand setzt ihn irgendwie so in der Richtung ein. Bei den Raiders war das ein großes Thema, haben wir viel drüber gesprochen, gerade zu Beginn seiner Karriere. Bei den Packers ist es jetzt auch, kann man auch drüber sprechen. Es ist schon witzig, weil das ist nicht sein erster spektakulärer Catch.
Nee, ja, aber es ist, glaube ich, sein zweiter Career-Touchdown-Catch.
Ja, irgendwie sowas. Ich gucke halt jetzt parallel nochmal nach, weil ich habe da irgendwas aufgeschnappt. Sicher. Der hat ewig auf den ersten gewartet.
Weil er hatte keinen bei den Raiders. Ja. Ich weiß nur, dass wir das hier mal thematisiert hatten, weil er hatte den ersten auch schon bei den Packers und ich glaube, das war der zweite. Und das war ein spektakuläres Ding.
Das ist Josh Jacobs. Der ist seit 2019 Starting Running Back in dieser Liga.
Ja.
Hat jedes Jahr zumindest mal, also das erste Jahr war eine absolute Farce, hat er 20 Bälle gefangen, aber zumindest so zwischen 30 und 50 grob Catches gehabt im Jahr. Letztes Jahr bei den Packers der erste Receiving Touchdown und jetzt in Woche 15 seiner zweiten Saison bei den Packers seinen zweiten und verrückt.
Genau, aber in der zweiten Hälfte ist es ihnen halt entglitten. Also du hast diesen Pick. Der Pick war ein Turning Point in zweierlei Hinsicht. Zum einen eben, weil sie, wie gesagt, eigentlich kontrollieren sie das Spiel an dem Punkt noch. Wenn sie da jetzt den nächsten langen Drive hinlegen, so, ne, du kontrollierst eigentlich das Spiel. Du führst mit 2 Possessions. So, dann hast du diese Interception und Watson verletzt sich. Beim nächsten Drive wird Love by Third Down gesackt. Beim Drive danach droppt der Tight End einen Pass bei 2. und lang und sie kicken nur ein Field Goal. Und beim Drive dann danach, da führt dann Denver schon 34-26, geht Love tief auf Wicks, der kann den Ball nicht sichern und der Abpraller landet bei Riley Moss zur Interception.
Ein bisschen in den Rücken geworfen, muss man schon dazu sagen.
War ein bisschen in den Rücken geworfen, genau, aber den muss er trotzdem fangen. Also da haben wir bei Kelsey vor 2 Wochen, oder wann das war, gesagt, den muss er auch fangen. Und der war sogar besser geworfen hier. Ich fand Green Bay in der ersten Hälfte besser. Ich fand, Denver hat offensiv Antworten mit den Big Plays gefunden. Die Verletzungen für die Packers waren natürlich mitentscheidend. Aber was ich auch hier nochmal sagen wollte, weil wir es in der Preview kurz angesprochen hatten, Denver hat sich echt defensiv angepasst. Wir hatten darüber gesprochen, wie viel Man-Coverage wollen und können die hier spielen, was ja eigentlich das ist, was sie machen wollen. Wir haben fast 75% Zone-Coverage gespielt gestern. Und Love gegen Zone war 18 von 29, 162 Yards, ein Touchdown, 2 Picks, 3 Sacks kassiert. Also auch das nochmal so ein positiver Takeaway für Denver. dass sie halt anpassungsfähig auch sind für so ein Spiel. Und dann nochmal, ich habe vorhin so ein bisschen mit verschiedenen Szenarien rumgespielt. Wir werden da jetzt die nächsten Wochen natürlich auch dann in den konkreten Matchups drüber sprechen. Unter anderem bei Jaguars gegen Broncos, weil, nur dass du es mal gehört hast, wenn die Jaguars das Spiel gewinnen, haben die einen realistischen Pfad, dass sie die Nummer 1 in der AFC werden. Ich wollte es dir nur mal kurz gesagt haben.
Ja, ich habe leider Trevor auf diesem Lawrence. Soundboard Trevor Lawrence. Kein Liam Cohen für dich parat, sonst wäre das natürlich die richtige. Ja, also.
Na, reden wir am Donnerstag
drüber. I don't know. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber gut.
Reden wir am Donnerstag drüber. Mhm. Aber wenn Denver das diese Aufgabe auch löst, nochmal, wenn die der Nummer 1 Seed in der AFC sind, mit der Defense und die eine Offense haben, die, sagen wir mal, Fehler auf ein Minimum hält, ob das jetzt mit Glück ist oder wie auch immer, aber Turnover auf ein Minimum hält und halt diese 4-5 Big Plays pro Spiel kriegt, ja, dann werden die auch in den Playoffs Spiele gewinnen.
Ja. Ja, also ich finde nicht, dass die da jetzt komplett zu Unrecht stehen, weil ich finde, in der ersten Saisonhälfte konnte man viel an dieser Offense kritisieren und auch an Bo Nix. Yep. Die letzten Wochen gibt es nicht so wahnsinnig viel zu meckern. Dann ist das Run-Game mal ein Thema, okay, dann sind es mal ein, zwei Plays, wo man eine Interception hätte haben können. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass Bo Nix der einzige Quarterback ist, der von Interceptions mal in so kritischen Momenten verschont bleibt.
Die jetzt gestern war schon viel, also 3-4 in einem Spiel ist dann schon, du kriegst keine quasi, das ist dann schon viel. Aber haben wir hier ja auch so gesagt, also seit dem Chiefs-Spiel, ist zumindest meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie Broncos-Fans das wahrnehmen, aber seit dem Chiefs-Spiel habe ich auch das Gefühl, reden wir auch positiver über Denver, weil sie halt offensiv besser spielen, weil Bo Nix offensiv vor allem halt besser spielt.
Und sowas kann sich auch einfach wandeln in einer Saison, nur weil wir die erste halbe Saison fertig gemacht haben dafür, dass sie mit sehr viel Glück und sehr schwacher Offense Spiele gewinnen, heißt das nicht, dass wir das in der zweiten Saisonhälfte auch noch so kritisieren, wenn sich das ändert.
Genau. Und das ist ja aber auch so, das ist generell so ein super spannendes Bild. Ich habe da vorher noch ein paar Sachen auf Twitter dazu geschrieben. So dieses ganze Thema, die AFC einzuschätzen dieses Jahr, ist halt super schwer. Also auch was so Power Rankings und sowas angeht. Weil normalerweise, in einer normalen Saison, hast du ja eben diesen Effekt dann im Laufe des Jahres irgendwann. Ein Team wie Kansas City, die fangen sich, Baltimore, die fangen sich, die Bengals von mir, das kannst du auch noch mit reinwerfen. Also diese Teams, wo man vor der Saison dachte, die sind Kandidat für 10 plus Siege, die fangen sich dann auch im Laufe der Saison. Und teilweise hatten die ja auch gute Phasen, aber keiner von denen halt nachhaltig. Und die Teams, die jetzt so wie Denver in der ersten Saisonhälfte spielen, oder auch die Colts, ehrlicherweise, Teams, wo wir dann sagen, so nach Woche 8, Woche 9, naja, ich glaub's noch nicht so ganz. Viele von denen brechen dann ja auch ein. Dieses Jahr ist es halt so, dass viele von den Teams, auch kannst du auch auf die NFC erweitern, kannst die Bears noch mit reinpacken zum Beispiel, die viele enge Spiele gewinnen, Spiele auf eine Art gewinnen, wo du sagst, naja, ich weiß nicht so richtig, glaube ich nicht so richtig dran. Die gewinnen halt weiter ihre Spiele. Denver, Chicago werden so zwei Paradebeispiele. Jacksonville auch, werden so Paradebeispiele. Aber und die guten Teams, fast keins von denen ist halt zurückgekommen. Und dadurch werden wir in der AFC, fast egal, in welche Konstellation es jetzt am Ende dann genau wird, das Playoff-Feld ist ja jetzt schon, oder kristallisiert sich schon sehr klar heraus jetzt, werden wir in der AFC ein komplett offenes Playoff-Feld haben, wo vielleicht nicht jeder jeden schlagen kann, aber es nah dran ist. Und das hatten wir echt schon lange nicht mehr.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sogar das unterstreichen. Wenn ich jetzt gucke, dass die Texans das letzte Playoff-Team sind oder die letzte Wildcard bekommen in der AFC, was Stand jetzt der Fall ist, ich schließe nicht aus, dass die Broncos, die Nummer 1 aktuell sind, also klar, die sollten Favorit sein und das auch zu Recht, aber die Texans können auch die Broncos aktuell schlagen.
Ja, genau. Also und dann hast du halt, dann im Endeffekt zwei dieser Top-Tier-Quarterbacks drin.
Ja.
Mit Allen, der halt auch auf dem Level spielt aktuell. Der hat halt keine Defense oder die Defense ist nicht gut. Und dann hast du Herbert, der hinter einer furchtbaren Offensive Line spielt. Dann hast du die Patriots, wo du nicht weißt, was du in den Playoffs kriegst. Also, das wird echt sehr, sehr interessant, weil da ist fast alles möglich.
Dann lass uns doch über Josh Allen sprechen, denn das war ein Spiel mit zwei Gesichtern. Die Buffalo Bills haben gegen die New England Patriots gespielt. Und die erste Halbzeit gehörte den Patriots, die zweite gehörte den Bills. Also, da konnte man schon relativ präzise einen Cut setzen, einen Strich ziehen, wo sich das Spiel einfach gedreht hat, mehr oder weniger. Am Ende ist es auf jeden Fall ein 35-31 für die Bills. Damit haben die immer noch die Chance, die Division zu gewinnen. Klar, die Patriots immer noch in Pole Position, aber die hätten das ganze Ding auch gestern klären können. und für sich entscheiden können. Und sie waren auf dem besten Weg dahin. 21-0 haben die Patriots geführt. So, ja, irgendwann im zweiten Viertel, ich glaube so mit knapp unter 5 Minuten im zweiten Viertel noch auf der Uhr. Die Bills Offense hat bis zu dem Zeitpunkt gar nichts gemacht. Bis auf den letzten Drive dann in dieser Halbzeit nur gepuntet. Die Defense auch schlecht, sprechen wir gleich drüber. Ich würde eher erstmal auf der Seite anfangen. Weil auf der anderen Seite, beziehungsweise aka in der zweiten Halbzeit, waren die Teams wie ausgewechselt und vor allem eben auch die Bills Offense. Die drehen dann dieses Spiel, dann wird es ein 35-24 erstmal. Dann punkten die Patriots nochmal, 35-31, aber dann schaffen es die Bills auch mit ihrer Defense, die Patriots bei eben 31 Punkten zu halten. Wie gesagt, auf die Seite des Balls gucken wir gleich mal, aber die erste Frage muss ja sein, was haben die Bills plötzlich anders gemacht, nachdem sie wirklich zu Beginn des Spiels offensiv gar nichts machen konnten und vor allem den Ball auch mal wieder nicht laufen konnten. Was hat sich dann geändert?
Das ist die große Frage. Also, ich hätte jetzt gerne irgendwie einen tollen Take, wo ich sage, diese Formation haben sie ausgepackt oder sowas. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Bills einfach in der zweiten Hälfte mehr geschafft haben, die Line of Scrimmage zu gewinnen, mehr dieses Run-Game als Motor reinzubringen, Josh Allen mehr ins Run-Game einzubinden. Mhm. Vielleicht war das so die eine Sache, die man rausstellen kann. Und sie haben viel mehr Räume auf einmal kreiert. Also sie haben mehr Räume durch die Mitte kreiert, dann auch direkt wieder ins Under-Center-Play-Action-Passing-Game gegangen. Da kam dann sofort wieder ein bisschen was raus. Und es unterstreicht ja halt diesen Punkt. Also es unterstreicht ja diesen Punkt durch den Kontrast zur ersten Hälfte. Es geht nur über das Run-Game. Inklusive Josh Allen, Quarterback-Run-Game. Aber es geht eigentlich nur über das Run-Game. Das Passing-Game war wieder echt zäh. Also jetzt auch in der zweiten Hälfte sind immer noch viele Plays, habe ich den Eindruck, bei denen Allen keinen offenen Receiver findet. Er macht dann halt selbst viele Plays. Also der Touchdown-Drive, mit dem sie in Führung gehen zum Beispiel, der war halt echt haarig. Da sind sie erstmal in 3rd-and-7. Das converten sie, weil Allen Kincaid über die Mitte findet. Da rotieren die Patriots die Coverage nach dem Snap und ich glaube, keiner übernimmt ihn so richtig in der Mitte. Aber dann überwirft Allen einmal Palmer. Bills kommen in 4rd-and-2, spielen das aus. Das ist dieser tiefe Ball auf Shakir. Refs entscheiden da auf Catch. Es wäre sonst auch eine Pass Interference gewesen. Also okay. Und dann 3rd-and-Goal, ist ein langes Down nach einer Holding-Strafe und jetzt ist dieser Laser auf Dawson Knox, ein toller Wurf zum Touchdown. Das war so der Drive, wo sie mit dem Passing-Game mehr gemacht haben. Mhm. Aber es war halt wieder so dieses Thema und da bin ich, also ich habe dir, glaube ich, nach der ersten Hälfte habe ich dir einmal kurz geschrieben.
Ja, da war ich noch guter Dinge, dass, weil du hast in unserem Tippspiel auf die Bills gesetzt und ja, da war ich sehr, sehr guter Dinge, dass das nichts wird.
Und dann kam, ja, dann kam die Wende quasi in der zweiten Hälfte. Ich habe dir geschrieben, glaube ich, so gegen kurz vor Ende der ersten Hälfte, die Bills Offense ist echt irgendwie lame, wenn die halt den Ball nicht laufen können. Und das sollte halt nicht so sein, das ist auch gleichzeitig keine neue Erkenntnis, da haben wir so oft schon dieses Jahr drüber gesprochen, nämlich, dass dann niemand offen ist, dass Allen, selbst wenn er Plays verlängern kann, gesackt wird oder den Ball wegwerfen muss oder scramblen muss. Die Bills hatten auch mehrmals im Spiel früh mit Stunts Probleme. Das war halt hier auch wieder so ein Riesenthema. Und dann hatten wir drüber gesprochen vor dem Spiel, die Patriots werden in Coverage hier Möglichkeiten haben, allein durch die Überlegenheit ihrer Cornerbacks gegen die Bills Receiver, das war auch so. Aber dann ist ja eben so, dachten wir, okay, so wie die Patriots Run Defense die letzten Wochen ausgesehen hat, eigentlich müsste da was gehen. Und ich hatte wirklich den Eindruck, es hat einfach ein paar Anläufe gebraucht, bis die Bills es hingekriegt haben. Sie hatten da ja an sich ein gutes Matchup gegen diese Run Defense der Patriots und, wie gesagt, Quarterback-Run-Game mehr in der zweiten Hälfte noch reingebracht. In der ersten Hälfte war es halt wirklich ein Spiel, wo sich das zumindest nicht angedeutet hat, dass es noch in die Richtung gehen könnte. Die Patriots haben 14-0 geführt. Da hatten die 144 Yards, die Bills hatten 5 an dem Punkt.
Ja.
Und das, obwohl, und das hat sich eigentlich durch das ganze Spiel gezogen, die Bills mehrfach richtig gute Kickoff-Returns hatten. Also die hatten mehrfach extrem gute Starting-Field-Position für ihre Drives. Trotzdem dauert es echt dann oft noch 3-4 Drives, bis die offensiv mal ins Rollen kommen. Und da muss man natürlich auch sagen, und das geht dann auf die andere Seite des Balls rüber, die Patriots haben es halt nicht geschafft, offensiv die Schlagzahl zu halten, die sie in der ersten Hälfte hatten.
Ja, bevor wir über die Seite sprechen, noch ein kurzer nennenswerter Fakt zu Dawson Knox. Also, was ist denn die Bills für eine Tight End Franchise? Dawson Knox hat einen Franchise-Rekord aufgestellt. Der hatte ja 2 Touchdown-Pässe gestern. Das heißt, er hat jetzt 26 Und damit ist er, was das angeht, der erfolgreichste Tight End in der Bills-Historie. Das lasse ich einfach mal so stehen.
Okay.
Aber ja, jetzt können wir über die Bills Defense sprechen, beziehungsweise die Patriots Offense, wo sich das Ganze ja so ein bisschen irgendwo auch bedingt hat, weil die Bills Defense hatte zu Beginn, ich habe es ja eben schon gesagt, Riesenprobleme. Du hast auch gerade die Zahlen gesagt, wie krass die Offenses sich unterschieden haben in Total Stats. Es waren mehrere Big Plays von Henderson, der hatte später auch noch eins, aber Henderson am Boden, Drake May am Boden. Aber man muss ja schon grundsätzlich sagen, du hast gerade so angedeutet, ja, sie konnten dann die Schlagzahl nicht mehr so weitergehen. Aber man muss ja vor allem auch sagen, dass sowohl, was sie am Boden gemacht haben, als auch das durch die Luft. Nee, jetzt, ich kriege den Turn nicht hin, den ich hinbekommen möchte. Also was ich sagen will, ist, sie hatten die Big Plays am Boden. Dadurch sehen die Zahlen jetzt unterm Strich ganz gut aus. Henderson hatte ja zwei brutal lange Runs zu einem Touchdown. Ich glaube, einmal 65, einmal 40 Yards so in dem Dreh auf jeden Fall. Das waren 105 Yards auf jeden Fall bei diesen zwei Runs. Und die restlichen 12 Runs von Henderson waren 43 Yards. Mhm. Plus, du hast die Runs von Drake May. Und durch die Luft ging ja aber das ganze Spiel über relativ wenig. Also, den ist nicht nur die Luft ausgegangen, sondern es ging auch wenig durch die Luft, aber dann in der zweiten Halbzeit vor allem fast gar nichts mehr.
Ja, also ich habe mir für die zweite Hälfte das, weil es waren ja wirklich dann so eine Handvoll, es war ja wirklich nur eine Handvoll Drives. Also im Endeffekt, sie werfen oder sie verschwenden, wenn man so will, eben ein paar Drives und es hat halt gereicht, weil die Bills jetzt auf einmal mit jedem Drive einen Touchdown gescored haben. Das
und
hat halt gereicht, um
viel
die Kontrolle
von der
zu verlieren.
Haben teilweise.
Genau. Genau. Deswegen, ich habe mir diese einzelnen Sachen mal rausgeschrieben. Also beim ersten Drive aus der Halbzeit, 3rd und 7, das erste Mal, dass die Bills so richtig auch an May drankommen. Der erste Read ist nicht da, er geht in die Pocket, versucht nochmal irgendwie was zu finden, zieht den Ball nochmal zurück, dann wird er gesackt, sie punten. Beim nächsten Drive hatte May seinen ersten und ich finde auch einzigen wirklich schlechten Wurf in dem Spiel, wo er auch großes Interception-Glück hatte. Nämlich dieser Off-Target-Wurf Richtung Henry und den muss Poyer eigentlich abfangen. Mhm. Kriegt ihn aber nicht gesichert. Egal, False Start, Penalty bei 3rd und 10. Nächste Flagge, Holding. Sind sie in 3rd und 25 und dann wirft May die Interception. Aber die, ehrlicherweise, relativ egal, weil das ist halt wirklich 3rd und 25. Er wirft den tief Richtung gegnerische Endzone. Und dann fängt Tre'Davious White den an der eigenen 10-Yard-Line ab. Aber das war wirklich, ich bin oft kein Fan von diesem Arm-Punt-Ding. Mhm. Aber das war wirklich ein Arm-Punt. Die Fehler wurden halt trotzdem mehr und mehr. Also da sind wir jetzt schon bei 2 Drives, wo ihnen die Führung halt so langsam entgleitet. Auf einmal steht es 28-24 Bills. Dann kommen die Patriots raus. Erstes Play ist dieser Henderson-Run, der eigentlich gestoppt werden muss nach einem kurzen Raumgewinn. Er löst sich da raus, sprintet einmal komplett auf die linke Seite, auf die andere Seite. Mit Drake May als Vorblocker.
Ey, ich hab's dir geschrieben, weil ich habe zeitverzögert geguckt gestern. Ich kam aus Polen etwas zu spät zurück, hab dann die ersten Spiele verspätet angefangen. Deswegen waren wir so zeitversetzt unterwegs und habt ihr geschrieben, ey, ich habe gar nicht gecheckt, dass das Drake May war zuerst. Also während das Play lief, dann wurde es natürlich auch erwähnt und dann habe ich auch die Nummer gesehen und gedacht, warte mal. Mhm. Aber weißt du, wenn du das Play so guckst, dann achtest du ja nicht zwingend drauf, wer da jetzt vorblockt. Und ich dachte einfach, das wäre Receiver oder Tight End. So, habe gar nicht drauf geachtet. Dachte, ah, krasses Play von Henderson. Und dann, warte mal, also, das ist Drake May. Wie schnell ist denn der?
Der Speed,
wie schnell? Wie schnell kommt er denn da ins Second Level? Also erstmal krass, dass er das überhaupt macht. Ja, also der Effort stimmt da auf jeden Fall. Aber dann der Speed und dann einfach Key Play. Wirklich absolutes Schlüsselplay, damit das Ganze ein Touchdown wird. Brutal.
Ja, aber eben, also so wie du es auch gerade schon beschreibst, ist ja eigentlich fast schon ganz gut zusammen, was für ein kurioses Ding das war. Es war halt ein Play und es war ein improvisiertes Play, wenn man so will. Patriots hatten halt nie wieder diesen Rhythmus beim nächsten Drive. Sackt Matt Milano, Drake May, ich glaube auch zum zweiten Mal.
Willst du also sagen, dass es nicht der Plan war, dass Drake May 40 Yards downfield für Henderson vorblockt?
Ich weiß, es war nicht mal der Plan, dass der Run auf die linke Seite geht. Insofern sind wir da, glaube ich, sicher. Generell, Bills hat ein paar Mal mit den Linebacker-Blitzes auch Erfolg in dem Spiel. Und dann bei 3rd down droppt Hunter Henry einen Ball. Das wäre sonst ein 1st down gewesen. Und dann kriegen sie den Ball ja nochmal, gut 2 Minuten mit der Chance, nochmal in Führung zu gehen. 3rd und 5, incomplete, spielen 4th down aus, Bills blitzen wieder einen Linebacker. Dieses Mal wird er gut aufgenommen. May geht aus der Pocket nach rechts, will den Ball werfen, Wurf wird von Bosa abgefälscht und ist incomplete und danach kriegen sie den Ball nicht mehr. Also wenn man so diese Drives durchgeht, merkt man das schon. Selbst der lange Touchdown-Drive eben, beziehungsweise der lange Touchdown-Run ist letztlich ein fluky Play so und der Rest war Deutlich besser von der Bills Defense auch, muss man fairerweise auch einfach sagen. Sie haben mehr Druck gemacht, sie haben den Pass besser verteidigt. Und eben, wir kommen dann zurück auf das Thema, was du zum Anfang angesprochen hattest. Die Patriots sind halt immer noch ein Team, wenn das nicht vom Quarterback kommt, tun die sich schwer, offensiv einen Rhythmus zu entwickeln. Und das war hier halt auch wieder der Fall. Und die erste Hälfte, also ich meine, es war der lange Touchdown-Run da auch von Henderson. Also hat er eben diese 52-Yarder, wo sie aus einer Heavy-Formation die gesamte Mitte freiblocken, wegschieben und er da für 52 Yards zum Touchdown läuft. Also daher kamen 52 Yards, dann eben die Scrambles von Drake May, die Quarterback-Runs, der erste Touchdown-Run ist ein designter Option-Run. Der zweite Touchdown-Run, also May hat ja die ersten beiden Touchdown-Runs gehabt. Der zweite, ich habe mich fast gefragt, ob das sogar auch ein designter Run gewesen sein könnte. Der war aus Empty. So wie die Linemen das blocken, dachte ich fast, es könnte auch ein Quarterback-Draw gewesen sein. Vielleicht hat aber auch May einfach gesehen, okay, hier ist alles offen, ich scramble einfach in die Endzone. Auf jeden Fall die Quarterback-Runs eben. Und dann, wie du gesagt hast, es sind halt dann eine Handvoll Plays, auch May hat auch wieder eine Handvoll Big Plays gehabt, wo er tolle Würfe tief anbringt. Das erste Third Down gleich ist ein toller Wurf auf Keishon Butte für ein Big Play. Den legt er in ein kleines Fenster. Er hatte einen zu Mac Hollins über die Mitte bei 2015. Also auch so die Big Plays durch die Luft, die waren dann wieder vereinzelt da. Es ist aber halt immer noch ein Team, wie gesagt, die sind brutal Quarterback-abhängig offensiv. Und im Gegensatz zu einem Team wie Buffalo, das auch sehr Quarterback-abhängig ist, haben die Patriots halt zu selten dann dieses Run-Game, auf das sie, wenn auch nur mal irgendwie für eine Halbzeit oder so zurückfallen können. Und das war halt gestern ein großer Unterschied.
Ja, aber das ist natürlich bitter für die Patriots, weil sie konnten zum einen natürlich nicht die Division klar machen. Das war die Chance, wenn sie die Bills gesweept hätten. Und dadurch, dass die Broncos gewonnen haben, ist man jetzt halt ein Spiel hinten dran, beziehungsweise einen Sieg hinten dran. Und ja, die Bills halten sich die Tür offen. Nur noch ein Spiel hinter den Patriots. Das kann auch noch mal eng werden, was den Division-Sieg angeht. Patriots, aber in die Playoffs werden die beide kommen.
Das ja. Patriots haben jetzt wahrscheinlich das entscheidende Spiel dafür am kommenden Sonntagabend gegen die Ravens. Das wird wahrscheinlich das Spiel sein, wenn sie das gewinnen. Danach haben sie die Jets und die Dolphins. Dann sollten sie dann einigermaßen sicher sein. Aber das ist halt das Spiel, wo vielleicht dann doch nochmal die Division irgendwie kippt. Die Bills haben die Browns diese Woche, also einen deutlich leichteren Gegner. Die Bills haben danach allerdings auch die Eagles. Also die haben auch noch einen Kracher auf dem Programm. Und dann die Jets zum Abschluss. Also, ja, wie du sagst, ist noch nicht durch.
Ein Spiel müssen wir aber noch genauer besprechen. Und zwar das Comeback des Jahres. Opa Rivers. Opa Philipp ist zurück bei den Indianapolis Colts. Nach 5 Jahren Pause zurück als Starting Quarterback in der NFL. Es ist so kurios. Und das Kurioseste eigentlich an der ganzen Nummer ist, dass die Colts weniger als 50 Sekunden eigentlich an einem Sieg vorbeigeschrammt sind. Am Ende verlieren sie gegen die Seahawks mit 16-18. Und ich muss ganz ehrlich sagen, allerhöchsten Respekt vor Philipp Rivers. Dass der nach 5 Jahren Pause aus seiner Rente zurückkommt, Plug and Play in der NFL-Offense geworfen wird und nicht untergeht. Und überhaupt nicht untergeht. Weil ja, das war vielleicht keine Glanzleistung. Am Ende stehen da 120 Passing Yards. Aber er ist halt alles andere als untergegangen. Er hat sich wirklich sehr, sehr gut verkauft. Er wurde nur einmal gesackt und das lag an einem zu hohen Snap eigentlich. Gab ein unglückliches Play, wo er ausrutscht und dann aber zumindest keine Minus-Yards macht. Und ganz ehrlich, bis auf das letzte Play, was einfach ein Desperate-Wurf war, hat er den Ball auch nicht in Gefahr gebracht, großartig. Hatte ein, zwei gute Würfe, auch in kritischen Momenten, hat einen guten Touchdown-Pass. Ganz ehrlich, Hut ab vor der Leistung, weil zum Beispiel Joe Burrow gestern hatte ein schlechteres Passer-Rating als Philip Rivers. und das sollte eigentlich nicht so sein, wenn ein 44-Jähriger aus 5 Jahren Pause zurückkommt. Und vor allem, wenn man bedenkt, in einem Spiel gegen eine der absolut besten Defenses der Liga. Also ich finde, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, hat er sich sehr gut verkauft.
Ja, insgesamt auf jeden Fall. Also sie war natürlich erwartungsgemäß super run-heavy.
Ja.
Das kann ja keinen überraschen.
Natürlich nicht.
Und Rivers musste schon, also er musste schon den ganzen Körper in einige dieser Würfe reinlegen.
Also Arm ist keiner mehr da. Es gab ja, das letzte Play war ja ein Deep Ball. Der war ja minutenlang in der Luft. Also der war der ist ja 3 Werktage getravelt, der Ball. Also Das schon, aber das ist ja, ja zu erwarten.
Das ist zu erwarten, genau. Die Dinge, die man erwarten musste, eigentlich sind, waren da. Also auch so dieses, der war vor 5 Jahren schon nicht wahnsinnig mobil in der Pocket. Natürlich ist er jetzt nicht mobiler in der Pocket. Aber wenn er den Ball schnell verteilen konnte, ja, dann war es okay. So. Viel mehr als Quick Game und Run Game war halt nicht drin, was aber zum einen gegen diese Defense auch ein Stück weit zu erwarten war, ja, und eben mit der ganzen Situation mit Quarterback. Und es limitiert der Offense natürlich, weil die Defense dann das auch anders spielen kann, wenn sie weiß, okay, da wird nicht viel Downfield kommen, da wird nicht viel außerhalb der Pocket kommen, da wird nicht viel spät im Down kommen, dann wird das Feld ja schon mal gleich ein Stück weit kleiner. Und dann selbst sowas, du hast den zu Alec Pierce gerade angesprochen, die Outroute zu Pittman, ich glaube beim ersten oder zweiten Third Down, relativ früh im Spiel, wo sie zwar converten, also er bringt den Ball an, aber auch der braucht ja ewig, bis er ankommt, der Ball, sodass der Verteidiger halt wirklich da fast noch ein Play machen kann. Es gab das eine Play, unfreiwillig so ein bisschen komisch, wo er wegrutscht mit dem Fuß und echt lange braucht, um sich wieder richtig aufzustellen.
Moment.
Ja, doch schon.
Na, aber für einen, also, ich habe schon jüngere Quarterbacks. Ja, es sah jetzt nicht grazil aus, es war jetzt nicht flink, aber der Mann ist halt nicht nur alt, sondern auch sehr groß, relativ schwer. Ich habe schon andere und jüngere Quarterbacks gesehen, die da gar nicht so schnell hochkommen und sofort irgendwie gesackt werden. Also, aber ja, sah nicht gut aus.
Nein, aber das ist ja alles, was man erwarten musste. Und man muss ja auch fairerweise sagen, nicht nur das, gegen welche Defense die hier gespielt haben, sondern sie hatten einen Backup-Right-Tackle und sie haben ihren Left-Tackle verloren im Laufe des Spiels.
Ja.
Also das muss man ja fairerweise auch sagen. Und dann hatten sie den Touchdown-Drive. Rivers, erst ein guter Wurf über die Mitte zu Tyler Warren, zwischen zwei Verteidiger. Das war ein langes Second Down, wo er einfach früh sieht, wo der Raum aufgehen wird.
Mhm.
Das war so einer, er weiß halt einfach schnell, wo er mit dem Ball hingehen muss. So ein Wurf war das.
Ja.
Der Touchdown ist ein kurzer Crosser zu Josh Downs, den er wirft. Der ist offen und da war er gut protected. Aber hey, dieses bring die Würfe an, die da sind, ist ja das, was du dir am ehesten hier erhofft hast. Und das hat er gemacht. Und das waren dann auch viele Pässe kurz und zu den Running Backs und so weiter. Der bitterste Moment, fand ich, war der 3. und 4, gut 8 Minuten noch auf der Uhr im 3. Viertel. Da hatten sie die Chance auf ein echtes Big Play. Josh Downs, Downfield. Rivers wirft den auch, aber Downs scheint, ich weiß nicht, entweder nicht mit dem Ball zu rechnen, da können natürlich auch Timing, ich meine, die haben 3 Tage trainiert, so, da können Timing-Sachen eben auch ein Faktor sein. Er guckt zu spät hoch, findet den Ball nicht mehr, Ball fällt auf den Boden, incomplete. Wenn er den fängt, dann sind sie in der Red Zone. Stattdessen punten sie da bei dem Drive. Und wer weiß, das Spiel war super eng, wer weiß, ob das vielleicht eine spielentscheidende Szene gewesen wäre. Nochmal, die Offense war natürlich limitiert. Im Endeffekt kriegst du von Rivers im besten Fall jetzt diesen Quick-Game-Ballverteiler, der das Run-Game ergänzt. Aber also wer da mehr erwartet hatte, war ja sowieso jenseits von Gut und Böse. Insofern bin
Na, ich war positiv überrascht. Also was heißt positiv? Mhm. Aber ich hatte Sorge,
Es hätte schlimmer sein, wird. Genau.
Ich hatte wirklich Sorge, dass es unschön wird. Ja. Und das wurde es nicht. Und es war sogar so solide, dass ich sagen würde, wenn die jetzt nicht so einen knüppelharten Schedule hinten raus hätten, hätte ich die Colts jetzt nicht abgeschrieben, was die Playoffs angeht. Aber mit Blick eben auf die Gegner, 49ers, Jaguars, Texans kommen dann noch. Das ist einfach sehr, sehr tough. Aber ja, ey, Respekt, dass man überhaupt in diesem Spiel so lange drin war und wirklich super nah dran war. Es waren letztendlich 2 Plays, die man hätte verteidigen müssen, besser verteidigen müssen hinten raus. 2 Bälle auf Rashid Shaheed von Sam Darnold. Dann hätten die Colts das wahrscheinlich gewonnen.
Aber
und
wo stehst du bei der Seahawks-Offense jetzt?
Naja, die hätte ich ja jetzt angesprochen, weil das war hinten raus natürlich ganz schön. In der zweiten Halbzeit vor allem auch, im Passing-Game. Aber die Seahawks Offense hat ja in der ersten Halbzeit gar nichts gemacht. Die hatten ja extreme Probleme. Genau, mal wieder. Ich fand es sogar überraschend, also ja, dass die O-Line gegen manche Teams Probleme bekommt, klar, das ist jetzt keine Überraschung. Dass sie gegen diese Colts D-Line so überfordert wirken, das hat mich dann doch schon überrascht irgendwo. Darnold deshalb viel Druck gehabt, kein Run-Game bekommen, das hat sich eigentlich auch so durchgezogen bis zum Ende des Spiels. Walker mit nicht mal 2 Yards pro Run bei 9 Runs.
Die hatten als Team 2,3 Yards pro Run. Ja, ja. Keiner über 10 Yards. Also da war gar nichts.
Da kam gar nichts. Aber in der zweiten Halbzeit wurde das Passing-Game deutlich besser. Einige Play-Calls sahen sehr, sehr gut aus, wo Receiver auch wieder viel Platz hatten, offen waren. Da hat Darnold dann die Bälle auch gut angebracht. Der Ball kam schneller raus in der zweiten Halbzeit. Also das sah dann schon wieder eher nach der Seahawks-Offense aus. Gerade was die Big Plays angeht, die wir Ja, uns mittlerweile, die wir mittlerweile gewohnt sind, möchte ich beinahe sagen. Aber genau die Frage habe ich mich an mir auch an dich aufgeschrieben. Sind das Probleme, die man sich jetzt nochmal genauer anschauen muss? Ich meine, wir müssen das jetzt hier nicht komplett durchanalysieren, weil wir sprechen am Donnerstag eh wieder über die Seahawks, weil sie das Thursday Night Game haben. Deswegen werden wir da nochmal einen genauen Blick
drauf
werfen.
Gegen die Rams.
Gegen die Rams. Also gerade für die Offense und für die O-Line auch wird es hier deutlich dann, oder wird es dann am Donnerstag deutlich schwieriger. Das kann schon zum Problem werden, auch dann mit Blick in die Playoffs oder auf die Playoffs.
Also ich finde ehrlicherweise, wir sind jetzt an einem Punkt, wo das seit 5-6 Wochen ein Thema ist. Und ja, manche dieser Spiele sind dann am Ende scoringmäßig, spiegeln das vielleicht nicht so wider. Aber sowas wie das Spiel gegen Atlanta letzte Woche. Super zäh, die erste Hälfte, wo sie auch nur 6 Punkte machen in der ersten Halbzeit. Und da kriegen sie dann Big Plays vom Special Team und der Defense und zweite Hälfte spielt die Offense auch besser. Okay, das Spiel gegen die Vikings die Woche davor, was sie ungefährdet mit, was war das, 23-0 oder was gewinnen?
26-0,
ja. Da kam auch nicht viel vom Passing-Game. Das war in erster Linie die Defense und du spielst halt gegen Max Brosma auf der anderen Seite.
Ja, das musst du also ja grundsätzlich sagen. Du hast jetzt gegen Max Brosma, gegen Kirk Cousins und gegen Philip Rivers gespielt. Davor die Woche gegen Cam Ward. Also, worauf ich hinaus will, ist, das waren jetzt keine guten Teams. Man muss ja auch dazu sagen, bei den Colts sind ja wichtige Spieler ausgefallen. Also, die wichtigsten zum Teil, vor allem auf Corner. Also das sind ja limitierte Gegner an allen Ecken und Enden gewesen.
Ja, genau. Und die Offense fühlt sich auch anders an, finde ich, als in der ersten Saisonhälfte, wenn wir die letzten 5-6 Spiele angucken. Das war hier Run-Game-mäßig, hast du gerade schon gesagt. Da ging gar nichts, das ganze Spiel über. Ich meine, wir waren an einem Punkt, wo nach einem weiteren Third-Down, was sie nicht konverten, Mitte zweites Viertel, wo es Buhrufe gab, in Seattle, von den Seahawks-Fans.
Ja.
Am Ende sind sie auch die
Brüche sind hoch.
Ich mache auch keinen Touchdown hier. Also sind ja 6 Field Goals, was die hier in dem Spiel dann hatten. Die waren 2 von 13 bei Third Down.
Ja.
Gegen die Colts Defense ohne ihre beiden Top Cornerbacks. Und mein Darnold war hinten raus dann okay. Du hast gerade gesagt, paar Big Plays, ja, absolut. Er hatte Glück bei seinem Fumble im zweiten Viertel, bei einem Scramble, dass der in Seiten ausfliegt und nicht hinten Richtung Endzone geht. Mhm. Und die Colts den recovern. Er hatte wieder ein paar dieser Plays, wo er zu lange an einem Read klebt. JSN hatte einen miesen Drop bei einem offenen Play-Action-Crosser früh im Spiel. Die Protection war wieder nicht gut. Das Ding ist halt vor allem, sie versuchen dann mit dem Run-Game irgendwie diesen Rhythmus zu finden. Das klappt nicht. Und dann ist die Offense halt abhängig wieder von diesen Big Plays. Das ist das Thema, über das wir schon eigentlich seit Woche, weiß ich nicht, 3 oder so mit den Seahawks sprechen. Und wenn die ausbleiben, was halt jetzt vermehrt der Fall war, oder zumindest deutlich seltener klappen, und es sind weniger dann auch diese Monster 40, 50 Yard Big Plays, sondern halt eher 15 Yard Big Plays, dann fühlt sich die ganze Offense sehr, sehr unrund an. Und zweite Hälfte, da kamen dann eben ein paar davon, JSN über die Mitte einmal oder ein paar Mal über die Mitte zwischen den Coverage Zones der Colts, das haben sie dann besser gemacht. Der lange Catch and Run von JSN im vierten Viertel auf dem Weg zum Field Goal zum 15-13, das war eine tiefe Out Route, wo Darnold super durch die Pocket arbeitet und dann den Ball zu ihm bringt. Das ist so ein Play, wo sie dann ganz schnell kurz vor der Red Zone stehen. Natürlich der Game-Winning-Drive ist ein Big Play zu Shahid, eine schnelle Outroute zu Shahid und dann ist es schon in Field-Goal-Range. Das ist eine Qualität, die Offense immer noch hat. Und weil die Defense viele Spiele super eng halten wird, kann das reichen in vielen Matchups. Ist so ein bisschen wie die Broncos-Konversation, ehrlicherweise. Es sind aber halt jetzt eben weniger diese, wie gesagt, 40-Yard-Shots, die sie früh in der Saison oft hatten, sondern eher 12, 16, 10 Yards plus Yards after Catch, sowas mehr. Sprich, du brauchst dann auch vielleicht auch eher 2 statt 1 davon, um einen Drive Richtung Red Zone zu bewegen. Und im Moment, finde ich, merken wir schon, es ist sehr, sehr auf Kante genäht. Und wie du gesagt hast, gegen bessere Teams, mal gucken. Die Sorgen sind bei Seattle auf jeden Fall immer noch da.
Ja, und gucken können wir am Donnerstag, wie es gegen bessere Teams aussieht. Lass uns über die restlichen Spiele noch sprechen. Angefangen mit den Bears, die deutlich gegen die Cleveland Browns gewinnen, 31-3. Miles Garrett, nur noch ein Sack entfernt, 3 Spiele Zeit, hat hier 1,5 geholt und hat jetzt, glaube ich, 21,5, er braucht 22,5. Und trotzdem hatten die Browns mal wieder keine Chance, das Spiel zu gewinnen, weil auch die Bears Defense weiter Turnover kreiert.
Ja, und also die kreieren halt wirklich die absurdesten teilweise. Den einen, den sie da hatten, von Jalen Johnson, wo Shedeur Sanders einen tollen Ball eigentlich Richtung Endzone wirft, Judy den nicht fangen kann und Jalen Johnson den wirklich in der Luft noch kurz bevor er ins Ausläuft wirklich klaut. Man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. da haben sie schon sehr viel Glück. Dieses Jahr auch die Bears, also Turnover-Glück, da können sich Bears-Fans, glaube ich, nicht beschweren. Es war halt offensiv wieder eigentlich okay. Run-Game sah weitestgehend gut aus. Caleb hatte ein paar gute Momente, hat auch ein paar Mal den Ball wieder ein bisschen lange gehalten. Aber das war halt vor allem das Thema auch wieder auf der anderen Seite. Also Shedeur Sanders ist halt wirklich, der gibt dir entweder diese 20-Yard-Big-Plays oder er hält den Ball 100 Jahre lang, wird gesackt, oder hier und da hat er noch einen Turnover drin. Aber dieses Ballhalten ist schon noch sehr krass in seinem Spiel. Und das killt halt viele Drives einfach. Also gestern auch wieder 5 Sacks kassiert. Und du spielst ja jetzt nicht gegen, den Broncos-Pass-Rush, sondern gegen die Bears, die jetzt eher auf der deutlich negativen Seite waren dieses Jahr bisher, was Pass-Rush angeht.
Die Ravens haben Ausrufezeichen gesetzt mit einem 24-0 gegen die Bengals. Joe Burrow zum ersten Mal in seiner Karriere, dass seine Offense keine Punkte macht, während er am Start ist. Und das Spiel mit dem besten Spiel des Spieltags. Der Two-Player-Pick-Six, wie ich ihn nenne.
Stimmt, ja.
Calvin Neu fängt eine Interception an und macht es super clever, weil er spart Körner. Und er weiß aber auch, er ist nicht der Allerschnellste. Er sagt sich, nee, ich laufe den jetzt nicht irgendwie, was waren das, über 90 Yards zurück.
Mhm.
Keine Ahnung, wie weit es genau war, aber ich laufe jetzt nicht über das ganze Feld zurück mit dem Ball. Nee, ich gebe dem Aloy Gilman, weil der ist schneller, der hat mehr Ausdauer, der schafft das. Und dann wurde der Ball wirklich übergeben wie so ein Staffelstab. Habe ich noch nie in der Art und Weise gesehen. Wirklich, dass ein Spieler die Zeit und die Ruhe hat, wirklich mehrere Schritte zu machen, indem er nach hinten guckt und den Ball so übergibt. Ja, und der Logan Gilman dann Pick Six, wirklich großartiges Play, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Werdet ihr auf Social Media finden. Ich glaube, das geht mittlerweile auch schon rum.
Mhm. Ja, Ravens konnten den Ball mal wieder laufen. Das war eine positiver Takeaway noch für Baltimore am Ende. Knapp 200 Rushing Yards, knapp 8 pro Run. Und das, obwohl Lamar Jackson kein großer Faktor im Run-Game war. Die Mischung haben wir ja fast noch gar nicht gesehen von Baltimore dieses Jahr, dass sie mal ohne Lamar Jackson als treibende Kraft oder zumindest als Faktor so produktiv am Boden sind. Dann haben sie ja gar nicht viel vom Passing-Game gebraucht. Also Lamar hatte 8 Completions gestern. Da mussten sie nicht viel machen. Ja, auf der anderen Seite halt die Turnover und die Bengals. Also die Bengals fühlen sich schon auch wie ein Team an, das jetzt nicht nur, was diese Saison angeht, sondern mehr done ist als das, habe ich den Eindruck.
Vielleicht mal ein Wechsel im Coaching-Stuff, der Coaching-Position.
Ja, wäre doch mal was.
Braucht. Naja, mal schauen. Die Commanders schlagen die New York Giants mit 29-21 mit einem Marcus Mariota, der sich weiter bewirbt um einen Starting-Job nächstes Jahr irgendwo.
Ja, gut. Wir gestern mit nur 10 Completions 211 Passing Yards aufzulegen.
Ein guter
Pass. Ist auch nicht so schlecht. Vor allem halt am Boden ist er wieder ein Faktor gewesen. 10 Runs hatte der, 43 Yards am Boden. Ja. Das ist ein Faktor für die Offense, ganz klar. Ja, und Giants halt, die Turnover waren dann wieder ein Thema. Die hatten einen Fumble, glaube ich, den sie sogar selber sichern, aber eine Interception dann von Jackson Dart noch. Da hat er zwischendurch auch noch mal kurz raus musste, verletzungsbedingt, kam dann wieder zurück. Schon enttäuschend. Also, ja,
ich sag da gar nichts,
enttäuschend.
Aber gut.
Ich finde, es ist schon enttäuschend, dass die Giants da den Ball nicht bewegen können gegen diese Commanders-Defense. Ja. Dass die Giants-Defense dieses Jahr deutlich schlechter ist, als sie sein sollte, das wissen wir. Aber ich hätte schon gedacht, dass New York hier gerade auch, insgesamt eigentlich offensiv, gegen diese Commanders-Defense mehr machen kann. Und das war einfach nicht wirklich der Fall.
Wir hatten ja eben schon ein Spiel zu null. Es gab noch ein zweites und auch das zweite für die Raiders diese Saison. Ich weiß nicht, wie oft es das schon gab. Die Eagles gewinnen mit 31-0 gegen Las Vegas.
Mhm. Muss man vorsichtig sein, wie viel Takeaways wir da mitnehmen. Kenny Pickett hat ja dann tatsächlich gespielt. Das hatten wir in der Preview kurz angesprochen, dass Gino angeschlagen ist und Pickett war es dann am Ende auch. 64 Passing Yards, 29 Net Passing Yards hatte Kenny Pickett in diesem Spiel. 29.
Ja,
naja.
Das, was ich gesehen habe, sah nicht gut aus. Aber
die spannende Frage ist halt, haben die Eagles offensiv wieder vielleicht ein, zwei Sachen gefunden? Er sah deutlich runder aus. Das Run-Game sah besser aus. Sie waren wieder.
Sie hatten aber auch die Deep Balls wieder. Also
genau,
da gab es zwei Dinger,
genau.
Wo Jalen Hurts wirklich auch mal seine Stärke wieder gezeigt hat oder zeigen konnte. Wirklich diese Deep Balls an die Sideline, die perfekt droppen.
Die
waren zumindest wieder da.
Ich will es mir noch genauer angucken, aber ich hatte den Eindruck von dem, was ich bisher gesehen habe, auch ein bisschen mehr enge Formation, vielleicht auch wieder ein bisschen anders Center. Das ist halt tricky, wenn du gegen so ein Team spielst, das die Saison vor 4 Wochen abgehakt hat und nicht kompetitiv ist. Aber wir gucken ja bei den Eagles mehr drauf, ey, gibt's da was wir vielleicht mitnehmen für die nächsten Wochen und Richtung Playoffs?
Die Jaguars Offense ist weiterhin sehr gut drauf. 48-20 gegen die Jets gewonnen. Trevor Lawrence mit 6 Touchdowns, 5 durch die Luft, 1 am Boden. Da musst du doch ganz zufrieden draufblicken.
Zweites richtig gutes Spiel von ihm in Folge. Also es waren halt jetzt Competition-Level überschaubar. Muss man fairerweise sagen. Letzte Woche war es die Colts, die da nicht viel gemacht haben und jetzt eben die Jets. Aber zweites richtig gutes Spiel von ihm in Folge. Und die Jaguars sind ja eben auch eines dieser Teams, wo vor 5 Wochen man gesagt hätte, ja gut, die Offense, die Passing-Offense ist halt so, der kann man nicht vertrauen. Und ja, wenn die den Ball laufen können, naja, irgendwie okay, aber glaube ich nicht dran wirklich, dass die in den Playoffs was reißen. Wenn die jetzt ihr Passing-Game gefunden haben und da jetzt konstant besser spielen, auf einmal hast du halt vielleicht hier ein gefährliches Team. Im Moment, das sah jetzt gut aus. Auch hier, gleiche Disclaimer wie bei den Eagles. Es war gegen die Jets, die dann ja tatsächlich mit ihrem dritten Quarterback spielen mussten. Es hatte sich so langsam angedeutet unter der Woche. Brady Cook am Ende 3 Picks, 1 Touchdown für ihn.
Sein erster Karriere-Touchdown.
Ja, immerhin, immerhin. Aber ja, also Jaguars Offense ist auf jeden Fall ein Thema. Wie gesagt, hier werden wir auch am Donnerstag drüber sprechen, wenn die gegen die Broncos spielen.
Auch die Texans haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt und das relativ easy. 40-20 gegen die Cardinals. Aber aus Cardinals Perspektive gibt es einen NFL-Rekord zu vermelden. Denn Trey McBride ist der erste Tight End, der jetzt 16 Spiele in Folge hatte mit 5 Catches oder mehr.
Ja, gestern waren es 12.
Es gab keinen Spieler, der das geschafft hat. Also Hut ab.
Das ist, ja, ich meine, der spielt eine herausragende Saison, keine Frage. Über Michael Wilson haben wir ein paar Mal gesprochen, der gestern gar nicht ganz so auffällig war, aber der auch eine tolle Saison eigentlich spielt, vor allem jetzt in den Wochen mit Brissett. Trotzdem ist es halt, also die Cardinals im Moment anzugucken, das geht ja schon los, die lassen einen langen Return gleich zum Start zu, kassieren sofort einen schnellen Touchdown von Nico Collins, dann fummeln sie den folgenden Kickoff weg, liegen 10-0 hinten nach 3 Spielminuten. Beim ersten Offense-Drive bei 3. und 12 werfen sie einen Screen 5 Yards ins Backfield. Der folgende Punt fliegt nicht mal aus der eigenen Hälfte raus. Kurz danach muss Bam Knight verletzt raus, ihr Starting Running Back an dem Punkt der Saison.
Der dritte also, oder vierte oder so.
Ja, genau, der vierte eigentlich, aber im Moment Starter halt. Da klappt halt wirklich nicht viel. Und dann kriegen die Texans auch noch einen Touchdown, wo der Ball, der Snap eigentlich CJ Stroud durch die Beine rutscht und wo die Marks den aufnimmt und in die Endzone läuft. Das kommt dann auch noch mit dazu. Aber der Kernpunkt hier ist halt, Arizona hat jetzt in 4 der letzten 6 Spiele 40 plus Punkte kassiert. Das hat seit 40 Jahren kein Team geschafft. Also, ich frage mich ehrlich, warum Jonathan Gannon heute noch der Headcoach ist, warum der nicht gestern entlassen wurde. Geschweige denn, warum es da immer noch Berichte gibt, dass der vielleicht ein viertes Jahr bekommt, weil das kannst du ja keinem erzählen.
Wir hatten noch ein erwartbar unterhaltsames Spiel zwischen den Rams und den Lions. Es war der Shootout letztendlich, 41-34. Die Rams gewinnen, sind damit sicher in den Playoffs und die Lions drohen die Playoffs zu verpassen.
Ja, ist jetzt eine reelle Möglichkeit. Ich war tatsächlich enttäuscht von Dan Campbell gestern. In so einem Spiel, wo wir alle erwartet haben, das wird ein Shootout, Vegas erwartet hat, das wird ein Shootout, Over-Under waren 55 Punkte. Du weißt, mit welcher Offense du es auf der anderen Seite zu tun hast. Du weißt, wie angeschlagen deine Defense, deine Secondary ist. Und dann kicken sie ein Field Goal bei 4. und 4 von der 25-Yard-Line. Der Kick geht nicht mal rein. Also sie versuchen ein Field Goal, der Kick geht daneben. 4. und 4. Sie kicken ein Field Goal bei 4. und 6, also 4. und Goal von der 6-Yard-Line. Sie spielen einen Draw bei 3. und 11. und gehen Mitte viertes Viertel aufs Field Goal. Also der aggressivere Coach, der Coach mit den besseren Fourth-Down-Entscheidungen gestern, war Sean McVay. Und das hätte ich nicht gedacht in diesem Matchup. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Die Lions haben super gut angefangen. Ein bisschen ähnlich wie die Patriots, konnten dann zweite Hälfte da nicht dran anknüpfen. Aber Campbell hat, fand ich gestern, kein gutes Spiel gecallt, was das Game-Management angeht. Story für die Rams noch, und auch darüber werden wir dann am Donnerstag reden. Davante Adams musste verletzt raus mit einer Oberschenkelverletzung. Ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass der Thursday Night nicht spielen wird. Und das ist natürlich eine Schwächung für die Rams, auch wenn Puka Nacua das nächste Spiel mit einer Handvoll wirklich absurder Plays hatte.
Die Panthers bekommen eigentlich einen Spieltag beziehungsweise sogar die ganze Division auf dem Silbertablett serviert und stolpern über die Saints und verlieren 17-20.
Es ist das passendste Ergebnis, was ich mir für diese Division vorstellen kann. Und auch für die Panthers spezifisch. Also wir reden doch bei den Panthers seit Wochen darüber, jedes Mal, wenn die irgendwie mit 2 Touchdowns Außenseiter sind, dann gewinnen sie oder machen zumindest ein enges Spiel draus. Und die sie gewinnen sollten, die verlieren sie dann. das war halt hier gestern auch wieder so ein Ding. Und im Endeffekt schön für die Saints natürlich. Tyler Shuck, nächstes gutes Spiel von ihm. Wieder als Runner auch. Einige Plays am Boden gemacht. Das gibt dir zumindest Optimismus dahingehend. Für die Panthers war das halt eine Riesenchance. Wenn die das gewonnen hätten, dann hätten die kommenden Sonntag die Division gewinnen können mit einem Sieg gegen die Bucks. Das ist ja wirklich, also
die Bucks unfassbar. Verlieren ein paar Tage vorher. Und du kriegst es nicht hin, die Saints zu schlagen, die bis zu dem Zeitpunkt dreimal gewinnen konnten dieses Jahr. Also, naja, das Sunday Night Game gab es noch. Die Vikings haben die Saison noch nicht abgeschrieben. Die waren zwar schon eliminiert, aber 34-26 gegen die Cowboys gewonnen, die wiederum jetzt quasi raus sind.
Mhm. Ich glaube, die einzige Chance für Dallas ist jetzt noch, wenn die alle drei ausstehenden Spiele gewinnen und die Eagles alle drei verlieren. Ich glaube, das ist die einzige Chance noch.
Das will ich sehen.
Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, also Vikings, es ist irgendwie ein komisches Spiel. Also wenn du dir das anguckst, die Production auch anguckst, du denkst nicht, dass da 34 Punkte bei rauskommen, bei rausspringen. Vor allem auch wieder früher Turnover, sie liegen früh hinten, Cowboys eigentlich am Anfang bewegen den Ball gut. Und dann so nach und nach hat Minnesota sich echt in das Spiel gearbeitet und dann auch in der zweiten Hälfte halt das mit mehreren guten Drives übernommen und hinten raus dann auch verdient gewonnen. Auch wieder Cowboys, bisschen ähnliches Thema wie das, was ich bei Dan Campbell gerade gesagt habe. Zu viele Drives, wo der Head Coach nicht versteht, ey, meine Defense stoppt hier gerade nichts. Wir müssen diese kurzen Fourth Downs ausspielen. Wir können nicht Field Goals kicken, sondern wir müssen diese Downs ausspielen. Hat Schottenheimer zu häufig nicht gemacht gestern.
Kurzer Blick noch aufs Monday Night Game. Das ist für uns, glaube ich, am relevantesten.
Jetzt hast du ein Spiel unterschlagen, bevor wir
schon. Sorry, ich sehe es. Meiner habe ich 49ers gewinnen mit 37-24 und machen damit einen großen Schritt Richtung Playoffs. Mhm. Sie gewinnen gegen die Titans. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen.
Richtig. Und auch hier, diese Szenarien kommen jetzt so also langsam ins Spiel. Ich habe es bei den Jaguars in der AFC vorhin gesagt. Sollten die Rams verlieren am Donnerstag, haben die Niners einen realistischen Pfad zum Nummer 1-Seed in der NFC? Nur mal so, ich wollte es nur mal so gefloatet haben. Also auch da, diese Szenarien gibt es noch.
Ich habe letzten Momente. Donnerstag erwähnt, dass die 49ers dann noch nicht komplett raus sind. Oder, ich hoffe, ich habe es erwähnt, ich habe es mir auf jeden Fall notiert, dass das noch eine Möglichkeit ist.
Ich meine, sie haben halt immer jetzt diesen Schedule-Vorteil. Sie hatten jetzt die letzten Wochen immer diesen Schedule-Vorteil, wo sie einige sehr machbare Gegner natürlich auch hatten. Die nächsten dann sind die Colts, okay, mal schauen. Und dann Chicago vor allem, das wird ein super kritisches Spiel. Und dann Seattle hinten raus. Mhm. Aber sie hätten dann einen direkten Weg, glaube ich, zu dem Nummer 1, theoretisch. Ja, also das Spiel gegen die Titans war unterhaltsamer als gedacht, würde ich sagen. Cam Ward hat ein paar Plays gemacht. Titans konnten den Ball wieder einigermaßen gut laufen. Das ist natürlich nicht das, was du aus Niners Sicht haben willst. Ricky Pearsall mit ein paar richtig guten Plays für die Niners. Das habe ich mir noch hier notiert. Ansonsten, ja, Pflichtsieg halt für San Francisco.
Jetzt aber. Monday Night Game. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, was unser Tippspiel angeht. Für mich sehr, sehr wichtig. Aber natürlich auch für die Steelers. Die Steelers spielen gegen die Dolphins. Die Dolphins stehen jetzt bei 6-7 mit 5 Siegen aus den letzten 6 Spielen. Die Steelers sind nicht ganz so gut in Form, stehen bei 7-6, aber haben letzte Woche gegen die Ravens gewonnen. Es ist absurd, dass diese beiden Teams in Woche 15 ein Sieg getrennt sind, nachdem, also wie die Saison angefangen hat für beide. Die Steelers natürlich jetzt besonders unter Druck nach dem Sieg der Ravens. Das ist ein Must-Win für die Steelers, aber das ist deutlich schwieriger, als man das vielleicht vor ein paar Wochen erwartet hätte. Mhm.
Ja, ist es wirklich. Gerade eben jetzt verletzungsbedingt. TJ Watt wird nicht spielen heute, da hat er diesen, wie nennen wir das, Unfall bei einer Behandlung, dass ihm da die Lunge irgendwie beschädigt wurde. Er wird auf jeden Fall nicht spielen können. Und dann haben wir ein relativ klares Matchup, was die Seite des Balls angeht. Also, wenn die Steelers keinen Druck auf den Quarterback bekommen, ist es eine unterdurchschnittliche Defense. Wenn Tua Druck bekommt, ist er einer der schlechtesten Quarterbacks in der NFL. So, sprich, wenn sie Druck kriegen, wenn sie es hinkriegen, dann werden sie wahrscheinlich dieses Spiel auch gewinnen. Viel wird davon abhängen, ob die Dolphins ihr Quick Game aufziehen können, den Pass Rush aus dem Spiel nehmen können und das ist machbar gegen diese Steelers Defense. Pittsburgh will viel Man-Coverage spielen, die wollen viel blitzen. Miami hat da Antworten, auch via Play-Designs. Und auch individuell. Also Waddle sehe ich hier mit einer guten Rolle. Darren Waller ist ja auch wieder mit dabei. Das sind die Spieler dafür. Gerade Waddle ist auch ein schwieriges Matchup für die Steelers Cornerbacks in Man-Coverage. Und dann natürlich das Run-Game. Also A-Chain musste ja raus vergangene Woche mit der Rippenverletzung, der wird aber spielen. Miamis Run-Game ist so kreativ und vielseitig mittlerweile. Wenn Pittsburgh hier zu aggressiv wird, glaube ich, könnte das ein Spiel werden, in dem die Dolphins einige Big Plays am Boden dagegen kreieren können. Gute Nachricht für Pittsburgh, Derek Harmon könnte zurückkommen und Kyle Duggar ist eventuell auch wieder mit dabei. Das sind so zwei Spieler, also gerade Harmon, da haben wir den Drop-off extrem gesehen, ohne den in der Run-Defense. Andere Seite des Balls, Darnell Washington zurück bei Pittsburgh. Der war ja im Concussion-Protokoll, soll aber spielen können. Die O-Line allerdings ist angeschlagen. Da haben sie einige Fragezeichen bzw. Ausfälle. Andrew Speed wissen wir schon, der ist raus. Broderick Jones ist auf IR. Also das könnte ein Problem werden auf der linken Seite. Da könnte Miami auch Druck machen, um dann halt auch zu testen, ob Rodgers wieder gewillt ist, so zu spielen wie gegen Baltimore, wo er eben den Ball länger gehalten hat, mehr Downfield gespielt hat. Dolphins spielen defensiv anders als die Ravens, deutlich mehr Zone, deutlich mehr Two-Deep-Coverages. Ich glaube aber, es wird hier Gelegenheiten geben für Miami, auch das Spiel einigermaßen low-scoring zu halten. Und dann ist so die spannende Frage, können die Dolphins das mit ihrem Run-Game vielleicht sogar gewinnen?
Die Steelers sind immerhin noch 3 Punkte favorisiert bei den Buchmachern. Und ja, wie ich schon gesagt habe, also das kannst du drehen und wenden. Wenn du diese Division gewinnen willst, dann musst du auch dieses Spiel gewinnen, weil sonst, ich weiß gar nicht, sind die Ravens dann automatisch schon vorne? Ich glaube nicht, ne?
Ja, müsste die Tiebreaker, aber ich glaube noch nicht. Aber die haben ja auch noch ein Spiel gegeneinander, also dann.
Ja, genau. Also dann ist man quasi. Dann ist quasi komplett offen in Woche 18 dann ein Spiel gegeneinander. Wir machen dann für heute Feierabend und sprechen dann am Donnerstag über Woche 16 und. Ja, dann wird's halt so richtig ernst. Ich meine, klar, so die Playoff-Picture, die haben sich jetzt auf beiden Seiten so ein bisschen verfestigt, also so was die Teams angeht, aber was die
Konstellationen sind noch völlig offen.
Die Konstellation, wer holt den Nummer 1 sieht, ist auf beiden Seiten noch komplett offen.
Total.
Dementsprechend ist da noch jede Menge Spannung drin. Wir schauen am Donnerstag dann drauf. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.
Ciao.